Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Wenn Sie Ihren Sommerurlaub schon aufgegeben hatten und trotz Corona gern verreisen möchten, dann ist heute wahrscheinlich ein ziemlich guter Tag für Sie. Die Bundesregierung hat ihre Reisewarnung für die meisten europäischen Staaten aufgehoben. Berlin setzt ab jetzt wieder auf maßgeschneiderte Reisehinweise für die einzelnen Länder. Ein Thema von vielen ist das rund um Corona in den Informationen am Abend. Außerdem geht es um die schwierige Lage in den USA. Wir nehmen die Chancen von Donald Trumps Herausforderer Joe Biden unter die Lupe. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christina Heuer im Studio. Danach geht es im Hintergrund erneut um die Pandemie. In unserer Reihe Corona-Erkenntnisse einer Krise geht es heute um Afrikas Gesundheitsnöte. Corona ist gefährlich und sehr, sehr teuer. Gleich zu Beginn hat die Bundesregierung viel Geld unter die Bürger gebracht, um akute Existenzsorgen im Shutdown zu mildern. Jetzt will sie noch einmal das Füllhorn ausschütten, diesmal mit dem Blick nach vorn, um die Konjunktur für die Zeit nach der Krise anzuheizen. In diesem Ziel sind Union und SPD sich einig, aber wie immer, der Weg dorthin ist umstritten zwischen den Koalitionspartnern. Die einen wollen eine Autokaufprämie, auch für Verbrenner, die anderen mehr Geld, um verschuldeten Kommunen unter die Arme zu greifen. Den zweiten Tag in Folge brät die Koalition seit heute Mittag, was sie am Ende in die Tat umsetzen möchte und was nicht. Frank Capellan zum Stand der Dinge.
Die Arbeitslosenzahlen sind bedrohlich. Trotzdem verbreitet Hubertus Heil am Mittag Optimismus. Einer 500.000 Menschen hat Corona den Arbeitsplatz gekostet. Etwa 6 Millionen sind auf Kurzarbeit. Und dass die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängert wird auf bis zu 2 Jahre, scheint ausgemacht. Aber natürlich dürfe es der Staat dabei nicht belassen. Da liegen nun viele gute Vorschläge auf dem Tisch, versichert Heil.
Deshalb ist es jetzt wichtig, dass mit dem Konjunkturpaket wir einen kräftigen Impuls setzen für wirtschaftliches Wachstum und damit für die Sicherung von Arbeitsplätzen.
Bis zu 100 Milliarden Euro soll das Konjunkturpaket umfassen. Neue Schulden des Bundes. CSU-Chef Markus Söder pocht auf diese Obergrenze. Die Bundesregierung dürfe sich nicht übernehmen. Wichtig ist dem bayerischen Ministerpräsidenten eine Kaufprämie für Autos. Und das hat er mit den Chefs der anderen Autoländer, dem Grünen Winfried Kretschmann und dem Sozialdemokraten Stefan Weil, gemeinsam. BMW, Daimler und VW sitzen der Politik im Nacken. Kevin Kühnert, stellvertretender SPD-Vorsitzender, ist mit seiner Parteispitze einig. Allenfalls für sehr emissionsarme Verbrenner würden Sie einer solchen Prämie zustimmen. Der Wandel zu umweltfreundlicher Technologie müsse kommen. Seiner Ansicht nach ist dafür auch genügend Geld vorhanden.
Das sieht man ja schon auch an den angekündigten Dividendenausschüttungen. BMW wird für dieses Jahr 1,6 Milliarden Euro ausschütten. Das signalisiert mir jetzt nicht, dass die kurz vor dem Konkurs stehen.
Uneinigkeit besteht beim Thema Prämie auch unter Christdemokraten. Carsten Linnemann vom CDU-Wirtschaftsflügel will vor allen Dingen die Zulieferbetriebe unterstützt sehen. Anders als Wirtschaftsminister Peter Altmaier lehnt Linnemann die Kaufprämie grundsätzlich ab.
Eine Kaufprämie entfacht allenfalls ein Strohfeuer, wirkt nicht nachhaltig. Wir brauchen nachhaltige Lösungen. Wir wollen nicht zurück ins Jahr 2018 oder 2019, sondern in die Zukunft.
An die Zukunft denken auch die Sozialdemokraten. SPD-Chefin Saskia Esken macht gegenüber unserem Sender keinen Hehl daraus, dass es ihr auch um Unterscheidbarkeit geht. Sprich, das Konjunkturpaket muss eine sozialdemokratische Handschrift tragen.
Während die Union in der Abwesenheit von Politik, also der Deregulierung, schon die beste Wirtschaftspolitik sieht, tendieren wir eher dazu, Erwartungen natürlich an die Unterstützung der Wirtschaft zu knüpfen, dass die Transformation auch nicht nur im ökologischen, sondern auch im digitalen Wandel vorangebracht wird und dass eben auch der sozialen Gerechtigkeit Genüge getan wird.
Und diese bringen die Sozialdemokraten über den Familienbonus ins Spiel. 300 Euro pro Kind sind den Genossen heilig. Der CDU-Ministerpräsident Armin Laschet hat sogar eine Summe von 600 Euro ins Gespräch gebracht, zum Unmut anderer Christdemokraten. Die sehen den Familienbonus als Verhandlungsmasse, denn die SPD will beim Solidaritätszuschlag auf keinen Fall mitziehen. Das Aus auch für Spitzenverdiener ist für Parteivize Kühnert ein No-Go.
Wir haben der Union jetzt mehrfach über Monate vorgeschlagen, die Abschaffung des Soli vorzuziehen auf den 1. Juli 2020. Das wollten die immer nicht. Jetzt wollen sie das plötzlich auch, kommen aber wieder mit ihrem Vorschlag um die Ecke, auch die absoluten Top-Verdiener zu entlasten. Das ist halt mit uns nicht zu machen, weil wir reden da über 10 Milliarden weniger Einnahmen.
Bleibt der vielleicht dickste Brocken die Altschuldenfrage. Dass Bund und Länder für die Corona-bedingten Einnahmeausfälle der Kommunen bei der Gewerbesteuer gerade stehen sollen, lässt sich wohl hinbekommen. Von bis zu 12 Milliarden Euro ist die Rede. Bei der Übernahme der Schulden von etwa 2000 besonders hoch verschuldeter Gemeinden aber blockiert die Union. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, warnt im ZDF:
Wenn uns nicht geholfen wird, gibt es Haushaltssperren, dann werden die Kommunen Investitionen aufschieben. Das kann niemand wollen.
Die Koalition hat also einiges zu klären. Es könnte spät werden.
Der Bericht von Frank Capellan. Zu den Kosten der Pandemie gehört auch ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland, mit der vor Corona niemand gerechnet hatte. Fast 580.000 Menschen haben bisher durch das Virus ihren Job verloren in Deutschland. Auch im Mai ist die Arbeitslosenquote wieder deutlich angestiegen, aber immerhin nicht mehr so stark wie im April. Nadine Lindner berichtet aus Berlin.
Nun steht es schwarz auf weiß. Die Corona-Krise zeigt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Das geht aus den Arbeitslosenzahlen für den Mai hervor. Die sind im Vergleich zum April noch einmal gestiegen. Auf 2,8 Millionen Arbeitslose. Das ist ein Anwachsen um knapp 170.000. Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, sagte am Vormittag in Nürnberg, dass damit etwa jeder fünfte Arbeitslose auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sei. Die politischen Reaktionen auf die Zahlen aus Nürnberg kamen prompt. Am Mittag trat Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD vor die Presse.
Die Corona-Pandemie ist die größte wirtschaftliche und soziale Herausforderung unserer Generation, weltweit, aber auch in Deutschland. Die aktuellen Zahlen am Arbeitsmarkt der Bundesagentur aus Nürnberg unterstreichen das.
Der Arbeitsmarkt stehe unter starkem Druck, so Heil. Ein zentrales Instrument zur Bewältigung der Krise ist die Kurzarbeit, bei dem es jedoch Licht und Schatten gibt. Ende April sind laut Berechnungen der Bundesagentur 6 bis 7,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit, soweit der Schatten. Die Zahlen gehen deshalb etwas auseinander, weil nicht jeder Betrieb, der Kurzarbeit anmeldet, das auch umsetze. Trotzdem liegt dies weit über den Zahlen der letzten Wirtschaftskrise von 2009. Damals waren rund 1,4 Millionen Menschen in Kurzarbeit, ein deutlicher Unterschied. Trotzdem zeigt Arbeitsminister Heil vorsichtigen Optimismus.
Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen aber auch sehr deutlich, dass Kurzarbeit in Deutschland eine große Entlassungswelle verhindert hat. Kurzarbeit ist nach wie vor unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal.
Betroffene sollten die Zeit nutzen und sich, wenn möglich, fortbilden, so Heil. Trotz der schlechten Arbeitsmarktzahlen erwartet der Bundesminister keine höheren Beitragslasten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Sozialversicherungen.
Ich glaube auch, es ist konjunkturell vernünftig, dass es in diesem und im nächsten Jahr nicht zur Erhöhung von Sozialversicherungsbeiträgen kommt.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte von der Bundesregierung ein umfassendes Konjunkturpaket, das mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten flankiert werden solle. Die Wirtschaftsexpertin der Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib, sieht Gründe für vorsichtigen Optimismus. Entscheidend sei jetzt, dass stark betroffene Wirtschaftszweige schnell wieder ausreichend Erträge einfahren könnten. Aus der Opposition gibt es unterschiedliche Reaktionen. Für die Linke forderte deren arbeitsmarktpolitische Sprecherin Sabine Zimmermann:
Wir sagen, wir müssen auf jeden Fall das Kurzarbeitergeld rauf auf 90%, dass vor allen Dingen dort diejenigen, die sich im Niedriglohnbereich befinden, dass die auf 90% Kurzarbeitergeld hochgesetzt werden.
Die Liberalen wiederum mahnen bessere Rahmenbedingungen für neue Jobs an, so der arbeitsmarktpolitische Sprecher Johannes Vogel.
Dass wir bei allen neuen Stellen, die zusätzlich bis Jahresende geschaffen werden, Bürger und Unternehmen durch Übernahme der Lohnnebenkosten entlasten.
Die AfD beklagt vor allem mangelnde Glaubwürdigkeit der Bundesregierung. René Springer, Arbeitsmarktpolitiker, sagt, die Regierung müsse
alle Karten auf den Tisch legen. Wenn Sozialminister Heil jetzt so erzählt, die Sozialbeiträge werden nicht steigen, dann ist das möglicherweise einfach nur eine Beruhigungspille.
Der Ansatz der AfD knapp formuliert:
Es wird kein Weg daran vorbeiführen, die Bundesagentur für Arbeit mit einem Steuerzuschuss zu unterstützen.
Die Bundesagentur für Arbeit steuert wegen der Mehrausgaben auf ein Minus von über 30 Milliarden Euro zu. Dies würde die Reserven der Bundesagentur von 26 Milliarden Euro komplett aufzehren.
Der Bericht von Nadine Lindner. Wer sich in diesen Tagen durchs Internet klickt oder die angenehmeren Teile der Zeitungen durchblättert, der stößt immer wieder auf Sehnsuchtsbilder. Sonnenstrände am Mittelmeer, verträumte Villen in der leuchtenden Toskana. Suchen Sie sich aus, welche Region Sie am liebsten bereisen würden, wenn es denn wieder geht. Nach Corona oder wenigstens in nicht mehr ganz so dramatischen Phasen der Pandemie. Die Bundesregierung trägt dem Fernweh und dem Freizügigkeitsbedürfnis der Bürger jetzt Rechnung. Für insgesamt 31 Staaten hat sie die Reisewarnung aufgehoben. Aber Obacht, eine Reiseeinladung soll das nicht sein. Stattdessen will Berlin ab jetzt wieder mit angepasste Reisehinweise für die verschiedenen Staaten geben. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
Das Echo auf die heutige Ankündigung, die Reisewarnung bald teilweise aufzuheben, ist gemischt, wenn auch nicht das aus der Reisewirtschaft. Einen, Zitat, richtigen und ganz wichtigen Schritt lobten der Deutsche Reiseverband und der Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft. Ab Mitte Juni soll, so der heute im Kabinett verabschiedete Plan, die bisher weltweite Reisewarnung für 29 europäische Länder durch spezifische Reisehinweise ersetzt werden. Es geht an sich um die EU und die weiteren Schengen-Staaten Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein und um Großbritannien. Zwei Staaten fallen allerdings gleich wieder heraus. Norwegen hat selbst Einreisebeschränkungen erlassen. In Spanien soll die Sperre bis zum 21. Juni verlängert werden. Außenminister Heiko Maas betonte:
Reisewarnungen sind keine Reiseverbote und Reisehinweise sind keine Reiseeinladung. Und das wollen wir in den Reisehinweisen deutlich machen, die auch zum Inhalt haben können, dass von einer Reise dringend abgeraten wird, etwa nach Großbritannien, solange dort noch eine 14-tägige Quarantäneverpflichtung für alle Einreisenden besteht.
Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte der Außenminister. Vielfach seien aber Beschränkungen aufgehoben und die Infektion zurückgedrängt worden. Der positiven Entwicklung trage die Bundesregierung nun Rechnung. Aber niemand solle sich in falscher Sicherheit wiegen, die Pandemie sei nicht vorbei.
Und jeder kann dazu beitragen, mit unseren wiedergewonnenen Freiheiten und mit ihnen verantwortungsvoll umzugehen, dass uns eine zweite Welle erspart bleibt.
Wer sich nach den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes richten will, muss kurzfristig disponieren. Sie sollen ab dem 15. Juni veröffentlicht und dann ständig aktualisiert werden.
Wenn es mehr als 50 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner über 7 Tage gibt, müssten wir darauf reagieren mit auszurufenden Maßnahmen, die auch darin bestehen können, dass aus einem Reisehinweis wieder eine Reisewarnung werden würde.
Und Heiko Maas machte klar:
Es wird in diesem Sommer nicht noch einmal eine Rückholaktion geben für deutsche Urlauber, die sich im Ausland befinden.
Botschaften und Konsulate würden weiterhin helfen. Es gelte das Prinzip der Eigenverantwortung, so auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareis, der betonte,
dass wir wirklich auch da jeden Einzelnen auffordern, zu überlegen, wo geht er hin, wie viel Risiko kann er auf sich nehmen.
Für die Entscheidung, rät im Deutschlandfunk der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schanasit, solle man auch den Hausarzt oder einen spezialisierten Reisearzt fragen und auch bedenken:
Sollten Sie in diesen Ländern erkranken, ist es zum Teil relativ schwer, natürlich denn eine Ausreise zu ermöglichen, gerade wenn sie positiv getestet sind. Das heißt, sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie dann in dem Land auch behandelt werden, wenn es eben ein schwerer Verlauf ist. Also das muss jedem klar sein.
Er nannte es trotzdem richtig, die pauschale Reisewarnung aufzuheben, weil das Infektionsgeschehen auch in einzelnen Ländern unterschiedlich sei. Anderer Ansicht ist der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung sprach er von einem verfrühten Schritt. Menschen aus anderen Ländern könnten das Virus einschleusen. Dagegen hätte sich Dirk Inger eine frühere Entscheidung gewünscht. Im Deutschlandfunk drang der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands auf Lockerungen auch gegenüber Drittstaaten, wie etwa der Türkei.
Ich glaube, dass die Einschränkung begründet werden muss, nicht die Gewährung der Reisefreiheit.
Heiko Maas stellte in Aussicht, dass sich das Bundeskabinett in der kommenden Woche mit weiteren Staaten befassen könnte.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin. Eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen ist bereits seit heute wieder erreichbar. Nach 3-monatiger Abschottung hat Italien seine Grenzen wieder für Urlauber geöffnet. Elisabeth Pongratz hat am Brenner in Südtirol die ersten deutschen Grenzgänger getroffen.
Endlich, endlich, wir haben lange gewartet. Jetzt sind die Grenzen offen und ab nach Italien.
Am Abend ist Frieda Georg in München losgefahren, um pünktlich um Mitternacht die Grenze nach Italien zu überqueren. Mit seiner Frau Viola steht er nun sichtlich fröhlich neben seinem Auto auf italienischem Boden.
Ich freue mich schon sehr, hier zu sein.
Seit 20 Jahren haben die beiden ein Haus in den Marken. Ein mulmiges Gefühl haben sie nicht.
Ich mache mir auch nicht viel Sorgen, weil vieles ist ja doch sehr ähnlich gestaltet, wie es in Deutschland ist, zumindest das, was man gehört hat. Die italienischen Freunde, mit denen wir Kontakt hatten, haben Ähnliches berichtet, sei es von Einkaufssituationen oder eben unterwegs sein, was jetzt bei denen mit den Lockerungen ist. Und insofern denke ich, wird das jetzt sich nicht dramatisch von unseren Sachen unterscheiden.
Tatsächlich gelten in Italien ähnliche Regeln wie in Deutschland, teilweise sogar verschärft. Die wichtigste lautet: Abstand halten, ob beim Bummel durch die Stadt, bei der Besichtigung oder am Strand. In Innenräumen ist die Atemschutzmaske Pflicht. Vielerorts werden die Daten der Besucher notiert, um bei einem möglichen Infektionsfall die Anwesenden kontaktieren zu können. Auch muss man vorher oft reservieren, beispielsweise in den Vatikanischen Museen. Gerade bei den Hotels ist die Buchung vorher wichtig, weil viele Unterkünfte wegen der unsicheren Lage bis vor kurzem geschlossen hatten und sich erst jetzt auf die Wiedereröffnung vorbereiten können. Trotz der schwierigen Umstände haben sich Deutsche auf den Weg gemacht, um die Grenze am Brennerpass mit dem Auto, dem Kombi oder dem Wohnmobil zu passieren, stellt Christian Seehauser von der Autobahnraststätte Lanz fest.
Also heute ist es wirklich anders. Es sind schon einige deutsche Familien hier gewesen, haben Kaffee getrunken und es scheint, dass es sich normalisiert.
Der wochenlange Lockdown infolge der Corona-Pandemie hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Italien fast vollständig heruntergefahren. Die Folgen sind schon jetzt gravierend. Viele haben ihre Arbeit verloren, sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Gerade vom Tourismus hängt viel ab. Lorenz Oberhuber vom Sporthotel Gossensass, ein paar Kilometer von der Grenze entfernt, darf schon seit dem 11. Mai wieder öffnen, aber...
Allerdings vor die Grenzen nicht aufgeben, spüren wir hier auch, dass weniger Bewegung ist, momentan nur von Einheimischen, momentane Geschäft und hoffen wir, dass sich das mit der Grenzöffnung bessert.
Etwa knapp 13% hat der Tourismus in Italien vor der Corona-Pandemie zur wirtschaftlichen Leistung beigetragen. Dies spürt man auch an der Stimmung hier. Fast alle freuen sich über die Grenzöffnung und neue Besucher. Gerade in Südtirol hat die Politik schon frühzeitig Lockerungen zugelassen, angesichts niedriger Infektionszahlen. Dabei müssen die Hoteliers bestimmte Vorschriften beachten.
Im Haus selbst ist die 1:10-Regel, 10 Quadratmeter, eine Person. So darf nicht höher ausgelastet werden. Ansonsten Desinfektionsspender in allen öffentlich zugänglichen Bereichen. Ja, Mundschutz, wo man jemanden begegnen könnte.
Vor seinem Hotel sitzen schon einige, trinken ihren Kaffee. Einheimische. Bald könnten es auch Urlauber aus dem Norden sein. Das hoffen sie hier jedenfalls.
Eindrücke von Elisabeth Pongratz aus Südtirol. Die USA stecken in gleich drei großen Schwierigkeiten auf einmal. Der Pandemie, dem durch sie ausgelösten Wirtschaftseinbruch und nach dem Tod von George Floyd auch in einer besonders heftigen gesellschaftlichen Spaltung über den Rassismus in Amerika. Wie der Präsident mit all diesen Krisen umgeht, das hat dazu geführt, dass er in Umfragen mehr und mehr an Zustimmung einbüßt. Im Wahljahr könnte das den Sieg seines Herausforderers bedeuten. Der heißt, auch wenn er noch nicht offiziell nominiert ist, Joe Biden. Thilo Kössler ist unser USA-Korrespondent. Joe Biden hat ja jetzt eine Rede in Philadelphia gehalten, bei der er sich zum ersten Mal seit langem wieder in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Hat er sich denn da als anderer Präsident präsentiert?
Also in der Tat ist zunächst bemerkenswert, dass Joe Biden nach seiner gewissermaßen politischen Quarantäne nach und nach wieder in die Öffentlichkeit zurückfindet. Er war in Wilmington am Schauplatz nächtlicher Proteste, hat eine schwarze Gemeinde besucht und jetzt eben diese erste Rede in Philadelphia. Er hat deutlich gemacht, dass er ein gänzlich anderer Präsident zu werden gedenkt. Kein Präsident des Übergangs, sondern ein Präsident der grundlegenden, der echten Reformen. Dabei hat er auch eigene Wahlkampfaussagen refiniert. Vor Corona hat er ja immer wieder gesagt, nichts wird sich fundamental ändern. Jetzt hat er deutlich gemacht, dass er angesichts der multiplen Miss- und Notstände erheblichen Transformationsbedarf sieht. Es sind ja in diesen Krisen alle Defizite im Gesundheits- und Sozialsystem des Landes aufgebrochen wie Eiterbeulen. Sie haben die Gesundheitskrise genannt, sie haben die Wirtschaftskrise genannt, sie haben die Rassenunruhen und damit eine besorgniserregende soziale Krise genannt. Alles das zusammen ruft natürlich nach Konzepten, nach Ideen, nach neuen Ansätzen.
Ja, und Donald Trump setzt ja gerne auf das Prinzip Angst. Er beschwört Untergangsszenarien, geradezu apokalyptische Vorstellungen, auch von einem Amerika ohne ihn im Weißen Haus. Biden dagegen setzt auf das Prinzip Hoffnung, wie seinerzeit Barack Obama mit dem Motto Yes, we can. Wie überzeugend kommt dieses andere Konzept, diese andere Haltung rüber?
Also Joe Biden hat geltend gemacht, dass die Vereinigten Staaten in Zeiten schwerer Krisen immer die größten Kraftreserven mobilisiert haben und tatsächlich etwas verändert haben. Er hat gesagt, in den dunkelsten Momenten gab es immer Fortschritte. Das ist ganz deutlich so abgeleitet aus dem Prinzip Hoffnung. Er sei jetzt offensichtlich geworden, dass man mit dem institutionalisierten, mit dem systemischen Rassismus umgehen müsse und dass man mit den himmelschreienden ökonomischen Ungleichheiten umgehen muss und dass das Gesundheitssystem einer tiefgreifenden Reform bedarf. Alle drei Brandherde sind ja vor allem zu Lasten der Minderheiten gegangen, vor allem auch der Afroamerikaner, die ja auch zu den häufigsten Opfern etwa der Corona-Krise zählen. Biden fasst jetzt auch institutionelle Reformen ins Auge, ohne dabei schon ins nähere Detail zu gehen. Er spricht von einer Polizeireform, er spricht von einer Justizreform, einer Gesundheitsreform. Das heißt, er will dort anknüpfen, wo Barack Obama aufgehört hat oder aufhören musste. Noch ist seine Agenda gewissermaßen Work in Progress. Er muss aber an Profil gewinnen und ich denke, er muss in den nächsten Tagen und Wochen auch etwas vorlegen.
Die Umfragen sagen ja, Biden liegt vorn. Wie zuverlässig ist denn dieses Bild von einem demokratischen Herausforderer, der Donald Trump tatsächlich schlagen kann?
Es ist in der Tat so, dass der jüngste Umfrage auch von der Washington Post sagt, dass er 10 Punkte vor Donald Trump liegt. Aber damit würde er unter registrierten Wahlen auf 53% der Stimmen kommen. Und dennoch gilt das Prinzip Vorsicht, denn es wird nicht national gewählt, sondern es wird in den 50 Bundesstaaten gewählt. Und die Wahlmänner dort sind die entscheidenden Faktoren, nicht die Public Votes. Und es gibt eine Enthusiasmuslücke sozusagen. Trump-Wähler stehen zu 85% hinter ihrem Kandidaten. Biden kommt nur auf Zustimmungswerte von 68%. Das heißt, nur der kann gewinnen, der seine Klientel wirklich bis auf die letzte Stimme mobilisieren kann. Und da scheint Donald Trump immer noch im Vorteil zu sein.
Heute hat Verteidigungsminister Mark Esper sich öffentlich gegen den Einsatz von Militär bei den Protesten in den USA ausgesprochen. Thilo Kössler, ist das so etwas wie eine offene Kritik an Donald Trump?
Es werden, glaube ich, das kann man sagen, erste Brüche deutlich in der Führungscrew um Donald Trump in dieser Frage. Donald Trump hatte Mark Esper ja mit hineingezogen in diese kritikwürdige Szene an der St. George Church, direkt neben dem Weißen Haus, ohne das Wissen von Mark Esper übrigens. Ein enger Mitarbeiter Mark Espers hat daraufhin öffentlich seinen Rücktritt erklärt und jetzt distanziert sich Esper selbst von Trumps Militärplänen. Insgesamt konnte man heute den Eindruck haben, dass das Weiße Haus doch versucht, auf Donald Trump einzuwirken, von diesen radikalen Plänen zum Einsatz des Militärs, die ja ohnehin nur auf Washington DC beschränkt sein können, etwas die Luft herauszunehmen und zu sagen, Moment, das wird so radikal nicht werden.
Thilo Kössler, unser USA-Korrespondent über den Wahlkampf und die aktuelle Situation in den Vereinigten Staaten. Der Tod von George Floyd in den USA erinnert viele Franzosen an den Tod von Adama Traoré in Paris vor 4 Jahren. Auch er war dunkelhäutig, auch er kam nach seiner Festnahme durch die Polizei ums Leben. Er sei erstickt, sagt seine Familie. Die Polizei sagt, das stimme nicht. Der Streit schwelt seit Jahren. Den Protesten in den USA folgen nun neuerliche Proteste, eben auch in Frankreich. Gestern Abend haben in Paris 20.000 Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Nach der Kundgebung kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Der Beitrag von Martin Bohne.
Für Assa Traoré steht fest. Ihr Bruder Adama ist genau wie George Floyd ein Opfer von enthemmter rassistischer Polizeigewalt, die es in Frankreich genauso gäbe wie in den USA. Deshalb wollen wir jetzt die rassistischen Verbrechen anklagen, die sich in Frankreich immer wieder abspielen. So sagte es Assa Traoré dem französischen Radio gestern Abend auf der Kundgebung in Paris. Viele der rund 20.000 Demonstranten trugen Schilder und Plakate mit den Slogans, wie sie auch bei den derzeitigen Protesten in den Vereinigten Staaten zu sehen sind. Black Lives Matter und I can't breathe, ich kann nicht atmen. Adama Traoré war 2016 gestorben, nachdem er in einer Pariser Vorstadt Widerstand gegen die Festnahme seines Bruders geleistet hatte. 3 Beamte hatten den damals 24-Jährigen fixiert, er verlor das Bewusstsein und verstarb später an der Polizeiwache. Eine von der Justiz angeordnete Untersuchung machte Vorerkrankungen und Drogenkonsum für Traorés Tod verantwortlich. Ein von der Familie des Opfers in Auftrag gegebenes Gegengutachten kommt aber jetzt zu einem anderen Ergebnis. der Anwalt der Familie Yassine Bouzrou im Fernsehsender BFM TV. Dank dieses medizinischen Gutachtens kennen wir nun die Wahrheit. Die drei Polizisten, die Adama Traoré verhaftet haben, haben ihn mit ihrem ganzen Körpergewicht bäuchlings am Boden fixiert. Das ist eine sehr gefährliche Polizeitechnik, die in etlichen Ländern verboten ist. Und das führte zum Erstickungstod von Adama Traoré. Das Gegengutachten wurde gestern bekannt und das Unterstützerkomitee der Familie rief über die sozialen Netzwerke zum Protest vor einem Gerichtsgebäude im Pariser Norden auf. Die Kundgebung wurde von den Behörden mit Verweis auf die geltenden Anti-Corona-Bestimmungen verboten. Dennoch hielt sich die Polizei lange Zeit zurück. Allerdings kam es nach dem Ende des friedlichen Protests zu Ausschreitungen. Polizisten wurden mit Steinen beworfen, Barrikaden und Mülleimer angezündet. Nachdem Innenminister Castaner am Abend noch per Twitter die Ausschreitungen verurteilt hatte, sendete Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye heute Signale der Beruhigung aus. Man muss jetzt Maß zu halten wissen in einer Situation, wo die Gefühle nach dem Tod von Adama Traoré verständlicher und legitimerweise hochschlagen. Das war ein Drama, das auch nach 4 Jahren bei vielen unserer Landsleute immer noch sehr präsent ist. Aber die Situation in Frankreich könne keineswegs mit der in den USA verglichen werden, wie es die Demonstranten tun. Auch Innenminister Christoph Castaner betonte am Nachmittag im Parlament, dass konsequent gegen Beamte vorgegangen werde, die sich ein Fehlverhalten gegenüber den Bürgern zu Schulde kommen lassen. Jede Verfehlung, jedes unangemessene Verhalten, jede rassistische Äußerung muss untersucht und bestraft werden. Da bin ich ganz kompromisslos. Und der Innenminister zählte Fälle von Polizisten auf, die deswegen zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Allerdings lösen in Frankreich immer wieder Fälle von möglicherweise exzessiver Polizeigewalt Empörung aus. So erstickte vor einigen Wochen ein Lieferwagenfahrer bei einer Polizeikontrolle vor dem Pariser Eiffelturm. Eine aussagekräftige Statistik, ob Menschen mit dunkler Hautfarbe überdurchschnittlich oft Opfer von Polizeigewalt werden, gibt es in Frankreich nicht.
Martin Bohne aus Paris. In Sibirien hat es ein schweres Umweltunglück gegeben. Nach einem Leck in einem Brennstofflager sind dort 20.000 Liter Diesel in einen Fluss geströmt. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen. Ursache des Unglücks könnte der Klimawandel sein, denn die Stadt, in der das Lager steht, ist auf Permafrost gebaut und der schmilzt. Ein Beitrag von Sabine Stör.
Satellitenfotos zeigen eine bizarre Landschaft. Durch beige-karge Steppe windet sich ein grell-oranges bis rot-lila Band. Entstanden durch tausende Tonnen Dieselöl, das in das arktische Flusssystem bei Norilsk im nördlichen Sibirien ausgelaufen ist. Die Stadt hat den Notstand ausgerufen. Als klar wurde, dass die eigenen Einsatzkräfte die Situation nicht in den Griff kriegen, kamen weitere Spezialisten aus Murmansk dazu. Ein schwimmender Damm soll verhindern, dass zu den Flüssen auch noch ein See verschmutzt wird. Im russischen staatsnahen Fernsehen Rossiya 24 erklärt der Einsatzleiter, was die Eindämmung des zähflüssigen Öls in der Region erschwert.
Das hier ist leider ein abgelegener Ort. Es gibt keine Infrastruktur, keine Straßen, keine Eisenbahn. Außerdem kann man keine Schiffe herbringen, zumindest kein großes mit einem Tank, um das Öl absaugen und wegschaffen zu können.
In einem Wettrennen mit der offenbar zum Glück derzeit schwachen Strömung hatten die Einsatzkräfte das ausgelaufene Öl zunächst mit Bojen eingedämmt, dann damit begonnen, es an der Oberfläche abzusaugen. Die etwa 20.000 Tonnen Dieselöl leckten aus einem Tank, der aus bisher noch ungeklärten Gründen gebrochen ist. Der Tank lief komplett leer. Das Kraftwerk, in dem das Unglück vor ein paar Tagen schon passierte, gehört zum Konzern Nornickel, der weltweit größte Nickelförderer mit Sitz in Moskau. Der überlegt jetzt, Speichertanks nach Norilsk zu schicken, um das ausgelaufene Öl sicher lagern zu können. Wie das jetzt weiter zusammengetragen werden soll, erläutert ein Konzernvertreter in Rossiya 24 zuversichtlich.
Wir haben schon über mehrere Varianten diskutiert. In Erwägung werden zum Beispiel auch Boote gezogen, die Arbeiten in großer Tiefe durchführen können. Vom Boden aus sollen dann Einsatzteams die ausgelaufenen Mengen einfangen.
Der gesamte Einsatz zur Rettung der Natur soll etwa 2 Wochen dauern, heißt es im staatsnahen Fernsehen. Das Ausmaß der Havarie wird als bisher einmalig in der Region eingeschätzt. Vassili Jablakow vom Greenpeace Russland ist alarmiert.
Greenpeace hält das Ausmaß der Havarie für eine globale ökologische Katastrophe. Sie ist vergleichbar mit den schlimmsten globalen Katastrophen, wie zum Beispiel damals in Alaska das Öl aus dem Tanker Exxon Valdez. Es dauerte viele Jahre, um die Folgen zu beheben, aber man spürt sie noch bis heute.
Das russische Ermittlungskomitee hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Schädigung der Umwelt durch giftige Stoffe eingeleitet und auch die Staatsanwaltschaft ermittelt, heißt es. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fürchtet aber, dass sich wie oft in Russland die Schuldigen ihrer Verantwortung entziehen werden. Das Förderunternehmen Nornickel hat schon Vermutungen dazu geäußert, was für das Platzen des Dieseltanks verantwortlich sein könnte. Zitat: Die Ursache für das Leck könnte ein Absinken des Permafrostbodens sein.
Das war ein Beitrag von Sabine Stör und das waren die Informationen am Abend, heute mit Christine Heuer im Studio.